Und es ist auch gegen diesen Hintergrund, dass ich heute über das Thema die Menschenwürde und das christliche Familienbild reden mochte. Ja, die großen Fragen der Gegenwart sind eigentlich nicht viel anders als die Fragen, die durch die Geschichte der Menschheit ununterbrochen gestellt worden sind. Wie kann unser Leben glücklich und erfüllt sein? Wozu dient mein Leben und warum? Aber gerade heute, hier in Rom, wo wir beisammen sind, mitten in der von internationalen Medien fast panisch beobachtete Familiensynode, lassen sich die Fragen natürlich auf ganz besondere Weise hören. Weil die katholische Kirche eine Antwort darauf hat, die von vielen Menschen, und darin inkludiert auch viele von ihren eigenen Mitgliedern, nicht verstanden, ja sogar verworfen wird. Der Weg zum glücklichen und erfüllten Leben, wie das Evangelium und das Lehramt dies vorstellen, geht aus von der Familie, wird begangen in der Familie und hat sein Ziel hier auf Erden in der Familie. Dies setzt aber voraus, dass das Familienleben geordnet ist. Das heißt, geordnet nach dem Plan dessen Architekten und Bauherrs, Gott selbst, der uns, um diesen Plan erkennen und ausführen zu können, eine Grundlage des Lebens gegeben hat. Die Menschenwürde, die uns dazu befähigt, in Freiheit über unser Denken und Handeln verfügen zu können. Über diese Menschenwürde, die die Grundlage und Quelle zugleich des christlichen Familienbildes ist, werden wir heute sprechen. Über die Familie geht die Zukunft der Gesellschaft. Das ist das bekannte Wort von der heilige Papst Johannes Paul II. Und darum ist, was wir heute hier in Rom erleben, von so großer Bedeutung. Und ich möchte nun, bevor wir tiefer eingehen auf die Verbindung zwischen Menschenwürde und das christliche Familienbild, eine dramatische Geschichte erzählen. Eine dramatische Geschichte von einem Vater und seinem Sohn, die zeigt, wozu die Kraft der Menschenwürde uns in den schwierigsten Situationen befähigen kann. In einem kleinen Dorf in der Nähe der syrischen Stadt Aleppo, schon Jahren, wie wir alle wissen, vom Krieg geplagt, lebte einen 41-jährigen syrischen Christ mit seinem 12-jährigen Sohn und 10 weitere lokale Mitarbeiter seines Hilfswerkes. Frauen und Männer, die dort lebten und wirkten und die lokale Bevölkerung vom Krieg überfallen, zu unterstützen und die frohe Botschaft bekannt zu machen. Obwohl diese 12 Christen die Möglichkeit hatten zu flüchten, wollten sie unbedingt bei den anderen bleiben, bei den anderen Dorfbewohnern und sie zur Seite stehen. Am 7. August wurde das Dorf von Daesh, das ist meine bevorzugte Name, wie man diese Terroristen nennt, Daesh statt IS, eingenommen und wurden die Christen festgenommen. Am 28. August wurde der Mann, der 9 Hauskirchen leitete, dann vor einer Dorfversammlung aufgefordert, sein Glauben an Jesus Christus zu verleugnen. Er antwortete, aber wiederholt, dass er Christus nie verleugnen würde. Daraufhin wurden seinen 12-jährigen Sohn vor seinen Augen gefoltert und ich unterlasse es, die Details dazu euch zu erzählen. Mit der Mitteilung, dass man nur aufhören würde, wenn er seinen Glauben abschwört. Der Vater aber beharrte und daraufhin wurde er, seinen Sohn und zwei andere Männer weiter misshandelt und dann gekreuzigt. Sie hingen 2 Tage am Kreuz und starben. Die übrigen 8 Christen, worunter auch 2 Frauen von 29 und 33 Jahre alt, wurde einige Zeit später enthauptet, nachdem die 2 Frauen öffentlich vergewaltigt wurden. Allen, so berichten uns Augenzeugen, beteten das Vaterunser oder riefen die Namen Jesu an, weil sie misshandelt und schließlich enthauptet wurden. Auch ihren Leichnam wurde dann an Kreuzen gehängt. All dies ergab sich vor einigen Wochen, nur etwa 3 Flugstunden von Rom. Warum erzähle ich diese Geschichte? Warum erzähle ich diese Horrorgeschichte? Warum konfrontiere ich euch damit? Und was hat es mit unserem Thema von heute überhaupt zu tun? Ich erzähle diese Geschichte aus 2 Gründen. Erstens, weil es unsere Fixierung auf die typisch verwöhnte Probleme der Kirche und Gesellschaft Europas in der richtigen Perspektive zurückbringt. Ich denke, das ist notwendig, wenn man die Medien folgt. Und zweitens, und das ist das Wichtigste, weil es uns zeigt, wozu die wahrhaft gelebte Menschenwürde befähigt. Christus und die Botschaft des Evangeliums, auch in den schwierigsten, ja sogar anscheinend hoffnungslosen Situationen, nicht zu leugnen und um jeden Preis seine Würde als Mensch zu leben. Und somit komme ich auf die Frage, aber was ist dann die Menschenwürde? Die Menschenwürde ist, wie wir schon vorher besprochen haben, die gottgegebene Freiheit, unser Denken und Tun selbstständig entscheiden zu können. Aber es ist natürlich auch mehr dazu. Der Begriff Menschenwürde wird in unserer Gesellschaft für alles Mögliche verwendet. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Von Menschenrechtenchartas und Abkommen, internationale Menschenrechteverträge, über Regelungen betreffend Arbeitsbedingungen, bis zur Schwulen- und Euthanasie-Lobbygruppen, die die Menschenwürden anführe als Grundlage für ihre eingeforderten Rechten. Es ist ein breites Spektrum, worin das Verständnis der Menschenwürde gehandelt wird. Dabei wird aber leider allzu oft vorbeigegangen an der Herkunft dieses Begriffes, ohne dass es die Menschenwürde gar nicht geben könnte. Ich zitiere aus die erste Seite der Heiligen Schrift. Ein guter Platz, um zu beginnen. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde oder unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Das Buch Genesis, Verse 1. Kapitel 26 bis 28. Die Bedeutung dieser Text uns alle natürlich sehr wohl bekannt, ist nicht zu überschätzen. Sie stellt den Kern unseres Menschseins dar und zeigt unsere in der Schöpfungsordnung einzigartige Würde und Position als Mensch. In diesem Teil alleine, das ich soeben zitiert habe, finden wir viermal die Verweisung darauf, dass der Mensch ein Abbild Gottes ist. Dreimal, dass wir über die Erde herrschen sollen. Und dreimal, dass wir als Mann und Frau fruchtbar sein sollen. Gleich im nächsten Kapitel lesen wir dann über die Ehe, die dazu führt, und ich zitiere, darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Genesis 2, 24. Weil Gott selbst sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Die Liebe Gottes, woraus alles Gute herkommt, wird sichtbar im Bund der Ehe und der darin enthaltene Auftrag, Mitschöpfer und Mitherrscher über die Erde zu sein. Das finde ich immer so schön an diesem Text. Es gibt uns den Auftrag, als Menschen wirklich Mitschöpfer zu sein. Das ist ein gewaltiger Auftrag. Um diese große und würdige Verantwortung überhaupt gerecht werden zu können, gab der Schöpfer uns ein Rahmenwerk von natürlichen Gesetzen, wir reden da über das Naturrecht, neben dem göttlichen Gesetz der Dekalog, die uns als Menschen ein erfülltes Leben in Aussicht stellen. Die Geschichte des jüdischen Volkes im Alten Testament zeigt uns, wie schwer wir uns tun, innerhalb dieses Rahmenwerks unser Leben zu gestalten. Das Interessante ist, dass keine von den Problemen, die die heutige Synode diskutiert, sind neu. Das Alte Testament berichtet von den allen, Promiskuität, Ehebruch, Homosexualität und vieles mehr, steht alles im Alten Testament schon drinnen. Gottes Antwort auf das murrende und untreue Volkes Israel war aber ganz anders, als man rein von der Vernunft erwarten würde. Er strafte nicht. Er setzte stattdessen einen großen Akt der Barmherzigkeit und sandte seinen eigenen Sohn damit, dass die Würde des Menschen in ihm vervollständigt und sichtbar wurde und die verwirrte und irrende Menschen durch seine Klarheit und Liebe ein menschenunwürdiges Leben in Gefangenschaft der selbstbezogenen Leidenschaft entrückt werden könnten. Das christliche Familienbild ist genau das. Die Würde des jenen einzelnen Menschen zu seiner vollen Wirksamkeit zu bringen. Damit der Mensch aus seinen egoistischen Begierdeorientierung befreit werden kann. Stattdessen ein Leben der Hingabe zu führen lernt, das nur die Erfüllung und das Glück geben kann, wonach wir allen suchen. In ihren Antworten auf die Frage der Gegenwart zwingt die Kirche nichts auf. Sie bietet nur einen Lebensweg in Würde an. Dass die Alternative, die unsere säkularisierte Gesellschaft anbietet, kein menschenwürdiges Leben anbietet, bemerkte Papst Franziskus selbst, hart und trocken, in seiner Predigt am 4. Oktober bei der Eröffnungsmesse der Familiensynode. Da sagte der Heilige Vater, und ich zitiere, die dauerhafte, treue, gewisshafte, tragfähige, fruchtbare Liebe wird immer mehr belächelt und angesehen, als sei sie etwas Altertümliches. Es scheint, dass die am weitesten entwickelten Gesellschaften gerade die sind, die die niedrigste Geburtenrate und die höchste Quote an Abtreibungen, Scheidungen, Freitod, Umweltverschmutzung und sozialer Ungerechtigkeit haben. Ende des Papstzitates. Mit diesen klaren Worten vom Papst kommen wir darum auf die Frage, wie setzen wir dieses christliche Familienbild dann um, als Antwort auf die Frage und vor allem Skepsis der Gegenwart. Weil wir können das Problem feststellen, aber wir müssen nach die Lösung suchen. Und eine gute Lösung. Statt zu klagen, müssen wir aktiv werden. Dazu ruft er auch immer auf. Und somit komme ich auf meinen dritten Punkt. Die Umsetzung des christlichen Familienbilds heute. Auf zwei Aspekte dieser Umsetzung möchte ich heute eingehen. Erstens die Rolle des Vaters. Die Rolle des Vaters in Familie, Kirche und Gesellschaft. Und die Bedeutung der Bildung. Da werde ich natürlich am Ende dann in eigener Sache sprechen. Die soeben erzählte bestürzende Geschichte des gekreuzigten syrischen Christen und seinen 12-jährigen Sohn beinhaltet eine profunde Botschaft über die Rolle des Vaters in der Welt. In Angleichung des Lebens Jesu Christi selbst. Dieser Vater, dieser syrische Vater, vor wessen Augen seinen eigenen Sohn, 12 Jahre alt, auf furchtbare Weise gefoltert wurde, war trotzdem nicht bereit, ein Leben in Unlauterkeit zu führen und nahm dazu unbeschreibbares Leiden für sich selbst und seinen Sohn in Kauf. Wie Gott der Vater selbst. Wodurch er aber seine Würde als Mensch auf die höchste Ebene der Gottesebenbildlichkeit brachte. Diese für uns im noch bequemen Europa fast unfassbare Akt der Treue und der Hingabe weist uns hin auf die für die Familie in unserer Zeit viel zu wenig hervorgehobene Rolle und Bedeutung der Vater. Und ich spreche hier natürlich auch selber als Vater. In seinem berühmten, ich denke die meisten von euch werden es gelesen haben, und erschütternden Buch 40 Tage am Musa Dach über die Vernichtung der armenischen Christen 1915 im Osmanischen Reich, hat der Autor Franz Werfel etwas sehr Beeindruckendes und Bedeutungsvolles über Vaterschaft gesagt, was Vaterschaft ist. Und ich zitiere: Vater und Sohn im Morgenland. Das lässt sich kaum mit der oberflächlichen Beziehung zwischen Eltern und Kindern in Europa vergleichen. Wer seinen Vater sieht, sieht Gott. Denn dieser Vater ist das letzte Glied der ununterbrochenen Ahnenkette, die den Menschen mit Adam und dadurch mit dem Ursprung der Schöpfung verbindet. Doch auch, wer seinen Sohn sieht, sieht Gott. Denn dieser Sohn ist das nächste Glied, welches den Menschen mit dem jüngsten Gericht, dem Ende aller Dinge und die Erlösung verbindet. Muss da in solch heiligem Verhältnis nicht Scheu und Wortkarigkeit herrschen? Sind sich die Väter heute genügend von diesen gewaltigen, ja heilige, wie Werfel es nennt, Verantwortung und damit Aufgabe bewusst, dass wir unsere Söhne und Töchter die Erlösung in Christus erst ermöglichen werden, wenn wir sie durch unser Leben und Vorbild hinführen zu ihrem Ursprung und die Notwendigkeit, in Verbindung mit dieser Schöpfungsordnung zu leben. damit sie ihre Würde als Mensch und die von den Menschen in ihr Leben gerecht werden. Ohne dies kann die Familie auch heute nicht funktionieren, wie wir rund uns herum mit allzu viel Schmerz feststellen müssen. Eines ist sicher, die Umsetzung des christlichen Familienbildes als Antwort auf die Fragen der Gegenwart hängt großteils ab von der Neuentdeckung des großen Auftrages des Mannes, des göttlichen Auftrages des Mannes, wahrhaft Mann und Vater, ob leiblich oder geistlich zu sein, und seine Familie oder die ihm anvertrauten in Glaube, Hoffnung und der Liebe zu leiten und zu schützen, damit er sein Leben hingibt. In einem Hirtenbrief vor 2 Wochen an die Männer seiner Diözese ruft der Bischof von Phoenix, Arizona in den Vereinigten Staaten katholische Männer dazu auf, die Würde des Menschen in der Ehe, die Sexualität und in der Familie zu verteidigen, damit sie in die Bresche springen und die falschen Ideologien des Genderismus, die sexuelle Revolution und die Treuelosigkeit Widerstand leisten. Wenn ein syrischer Christ und seinen Sohn vor einigen Wochen unweit von hier ihre Kreuzigung hinnahmen, um ihrer Würde als Mensch in Christus treu zu bleiben, umso mehr können wir Väter zusammen mit unseren Frauen, unseren Kindern und auch unserer Umgebung die Sinnhaftigkeit und Schönheit des göttlichen Planes mit der Familie zeigen und verteidigen aus Überzeugung, selbst wenn die öffentliche Meinung und die aggressive Diktatur des Relativismus uns widerspricht und lächerlich macht. Nicht für umsonst sagt uns Christus im Evangelium, dass wir Zeichen des Widerspruches in dieser Welt sein müssen. Ich möchte hier die Bedeutung für das uns kaum erfassbare Opfer der gekreuzigte Syrer, sein Sohn und ihre 10 Mitopfer noch weiter vertiefen, damit wir wirklich erkennen können, warum diese grausame Geschichte jetzt und heute hier in unserer Welt als Christen und insbesondere als Väter die Ehe und die Familie in der Gegenwart aufrecht zu erhalten und mutig zu bezeugen, wirklich relevant ist. Dazu möchte ich ein ganz unverdächtiger Philosoph des 20. Jahrhunderts zitieren. Weil sie selber kein Christ war und auch nicht gläubig, sie war Agnosterin, und doch genau gesehen hat, warum es sich handelt in unserer Gesellschaft, die nicht mehr bereit ist, eine höchste Wahrheit anzuerkennen. In 1946 erschien das Buch Totalitarismus von Hannah Arendt. Ich denke, manche von euch kennen Hannah Arendt. Und hier ist, was sie schreibt. Ich finde es bis heute noch immer einen prophetischen Text und das war auch die Conclusio meiner Dissertation. Sie schreibt Folgendes. Ein Rechtskonzept, das das Richtige auf der Basis dessen ausweist, was gut ist für den Einzelnen, die Familie, das Volk oder eine großmögliche Anzahl, wird unvermeidbar, wenn die absoluten und transzendenten Maßstäbe von Religion und Naturrecht ihre Autorität verloren haben. Und dieses Dilemma ist nicht einmal dann gelöst, wenn die Menge, für die das Gut für gilt, die gesamte Menschheit umfasst. Somit ist es durchaus nicht abwegig und liegt auch im Bereich der konkreten politischen Möglichkeiten, dass eine hochspezialisierte und mechanisierte Menschheit eines schönen Tages ganz demokratisch beschließen könnte, mit Mehrheitsentscheidung, dass es für die Menschheit als Ganzes besser sei, einzelne Teile davon zu liquidieren. Das schreibt Hannah Arendt 1946, nachdem sie natürlich die Erfahrung schon selber gemacht hat, dass großteils ihrer Familie vernichtet wurde in Auschwitz und andere Vernichtungslager. Sie sagt hier etwas ganz Profundes und das ist deswegen so ein wichtiges Zitat, weil sie hier auf etwas ganz Klares hinweist, dass eine Herausforderung, die wir Christen in dieser Gesellschaft haben, ist. Und das ist die ausschließliche Konzentration auf der Vernunft. Es ist nicht für nichts, dass Johannes Paul II. Fides ad ratio, der Enzyklika, geschrieben hat. Weil er hat gesagt, ein Glauben ohne Vernunft geht nicht und ein Vernunft ohne Glauben geht auch nicht. Weil wenn wir ein Vernunft ohne Glauben haben, dann sinken wir ab im Totalitarismus. Vergessen wir nicht, dass der Nationalsozialismus ein positivistisches System war. Da auch Mehrheitsgesetze, sogenannte Mehrheitsgesetze, durchgeführt wurden. Um nur eine von vielen Beispielen zu nennen. Und sie weist darauf hin, aus ihrer eigenen Erfahrung. Der syrische Vater konnte dieses wesentliche Unterschied zwischen was gut für ist und was gut ist, also gut in sich selbst, er kannte diesen Unterschied, der Unterschied zwischen gut für und gut. Er wusste, dass es gut für ihn und vor allem auch seinen 12-jährigen Sohn sein würde, wenn sie nicht gefoltert und gekreuzigt werden würden, damit sie in Leben und ohne derartig unfassbares Leiden bleiben konnten. Aber er wusste auch, und anscheinend noch mehr, dass er für das Gute schlicht wählen musste, damit er Christus treu blieb und er war bereit dafür, einen sehr hohen Preis zu zahlen. Sein Leben und das seines Sohnes. Ich sage nicht, dass wir alle diesen Preis zahlen müssen. Das hängt davon ab, was Gottes Plan mit uns ist. Aber das Beispiel zeigt, was diese Hingabe ist. Er lebte primär unter Gottes ewige Autorität und nur sekundär unter die menschliche, vergängliche Autorität. Wie alle Heiligen und Märtyrer vor ihm. Väter, ob sie leibliche oder geistliche Väter sind, haben als wichtigste Aufgabe in der Familie diese Ordnung herbeizuführen und zu stärken, in die durch ihren Tun und Wirken sichtbare Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Alternative, wie Hannah Arendt und die Welt um uns herum zeigt, ist wie auch Papst Franziskus es in seiner oben zitierten Predigt zur Eröffnung der Synode er es uns vorspiegelte. Tod, Vernichtung, Gebrochenheit, Einsamkeit und Ungerechtigkeit. In dieser Predigt, die ich sehr empfehle zu lesen, er ist nicht sehr lange, Predigt vom 4. Oktober, spricht er insbesondere über die Einsamkeit und wie die Ehe und die Familie sozusagen Gottes Antwort auf die Einsamkeit der Mensch ist. Diese absolute und transzendente Ordnung der Menschenwürde ist die Grundlage des christlichen Familienbildes und birgt in sich alle Antworten auf die Fragen der Gegenwart. Solange wir Christen bereit sind, es zu jedem Preis in Treue vorzuleben und zu bekünden, mit Barmherzigkeit, das lernen wir sehr klar von Papst Franziskus, mit Barmherzigkeit, und ich möchte da hinzufügen, vor allem mit viel Freude, mit sehr viel Freude, weil das ist das Schönste an unserer Glaube, es ist eine Freude, was wir da mitkriegen. Und so komme ich zum Schluss. Die Freude, die so wichtig ist für die Wiederentdeckung in unserer suchenden Welt, der sakramentale Ehe, die darin exklusive Sexualität und die zusammenhaltende Familie dürfte ich selber leben, dürfte ich selber erleben und versuche ich weiter, so gut es geht, zu geben. Das meiste von was ich heute gesagt habe, ist nicht gelehrte Theorie, aber vorgelebte Praxis von anderen. Ich durfte enorm viel lernen und lerne noch bis heute enorm viel von meinen Eltern und von meinen Großeltern, die schon gestorben sind. Meine Eltern und Großeltern, die entgegen den Strömen der Zeit, vergessen Sie nicht, ich bin Niederländer, ich bin aufgewachsen in den Niederlanden und da ist dieses Prozess der heftigen Säkularisierung und der Ausholung der Kirche schon seit Jahrzehnten sehr unterwegs. Wir haben das sehr erfahren. Aber unsere Eltern und Großeltern haben trotzdem entgegen den Strömen der Zeit in Freude beharrt, treu an dieser göttlichen Ordnung von Ehe, Sexualität und Familie zu leben und das auch weitergegeben. Auch wenn die meisten um ihr herum dann immer sagten, und das ist ein Wort, was man heutzutage sehr oft hört, die meisten meinten dann, das kann man die Leute heute doch nicht mehr zumuten. Diesen Satz hört man so oft. Sie, meine Eltern und Großeltern, haben es uns zugemutet, trotz allem, und uns dadurch als Kinder ermöglicht, ein erfülltes Leben zu haben. Nicht ohne das Kreuz, nicht ohne Leiden und sicher auch nicht perfekt, aber erfüllt und dankbar in unsere 6 Familien. Und somit komme ich zum Schluss. Und das sind noch einige Worte über Bildung, die gerade in diesem Themenbereich nicht fehlen dürfen. Der heilige Thomas Morus, der ebenso für seinen Glauben starb, sagte im 16. Jahrhundert, und ich zitiere, Bildung ist, das sichtbar zu machen, was als Keim verborgen liegt. Bildung ist, das sichtbar zu machen, was als Keim verborgen liegt. Dieser Keim ist die Menschenwürde, worüber wir heute gesprochen haben. Und obwohl wir Eltern die ersten Verantwortungsträger dafür sind, dieser Keim in unsere Familien heranwachsen zu lassen, dürfen wir nicht unterschätzen, wie einflussreich die schulische und universitäre Bildung im Leben unserer Kinder ist. Wir können und dürfen von unserer heutigen Welt nicht erwarten, dass sie unsere Kinder im christlichen Sinne bildet, weil man nicht geben kann, was man selber nicht hat. Da gibt es natürlich viele Ausnahmen von individuellen Lehrerinnen und Lehrern und Professoren. Klar, aber ich rede in ganz allgemeine über die staatliche Bildungseinrichtung, die in vielerlei Hinsicht akademisch sehr stark sind, aber nicht mehr in der Lage sind, das zu vermitteln, was in meiner Erfahrung mit vielen Gesprächen mit Landesschulbehörden auch von denen selber bestätigt wird. Weil sie nicht mehr geben kann, was sie selber nicht haben. Und darum braucht es dringend eine Neubelebung der katholischen Bildung, wo die katholische Tradition und dessen Familienbild und die Freude, die damit verbunden ist, nicht mehr als veraltete Papstdogmen weggesetzt werden, aber als immer neue und sicheren Weg zu einem erfüllten Leben in Würde. Das wäre der große Auftrag. Ganz in eigener Sache darf ich darum sagen, deswegen braucht es so dringend unsere Hochschule ITI in Trummer. Gerade deswegen. Und die vielen fruchtbaren Initiativen, die von ihr ausgehen, wie zum Beispiel, weil jemand mir heute das noch nachgefragt hat, das 2013 neu gegründete katholische Gymnasium Schola Thomas Morus in Baden, wo das ITI sehr involviert ist. Und deswegen ist eure Unterstützung von so großer Bedeutung. Und dafür danke ich von ganzem Herzen.